Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt das zweite Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Zuvor noch einmal kurz zur Erinnerung. Die christliche Gemeinde in Korinth wurde vom Apostel Paulus während seiner zweiten Missionsreise gegründet. Während seiner dritten Missionsreise, während eines längeren Aufenthalts in Ephesus, hält er brieflich Kontakt zu den Christen in Korinth. Paulus hatte erfahren, dass es unter ihnen zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war, so dass sich verschiedene Gruppierungen innerhalb der Gemeinde gebildet hatten. Indem Paulus daran erinnert, dass die Botschaft des Evangeliums auf den einen Herrn, nämlich auf Jesus Christus, hinweist, versucht er, die Gemeinde wieder zu einen. Im ersten Korintherbrief, im zurückliegenden Kapitel 1, geht es unter anderem um die Weisheit der Menschen und um die Weisheit Gottes. An die Christen in Korinth schreibt der Apostel Paulus: Ihr seid in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Viele Menschen wollen jedoch nicht akzeptieren, dass der Weg zum Heil nur über Jesus Christus führt, der am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist. Diese ablehnende Haltung fasst Paulus in Kapitel 1 so zusammen: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Die Ausführungen des Apostels Paulus deuten darauf hin, dass sich in seinem Umfeld vor allem die philosophisch gebildeten Griechen von der Botschaft des Evangeliums regelrecht intellektuell unterfordert fühlen. Aber wie würden sie reagieren, wenn das Evangelium eine hochkomplizierte Sache wäre? Dann würden sie sich ihrer eigenen Weisheit rühmen, meint Paulus. Doch genau das lässt Gott nicht zu. Kein Mensch soll sich vor Gott rühmen, sondern, so heißt es ganz am Schluss von Kapitel 1, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Diesen Gedanken führt Paulus am Anfang von Kapitel 2 weiter, indem er an die Christen in Korinth Folgendes schreibt: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus blickt also zurück auf die Zeit, als er während seiner zweiten Missionsreise in Korinth gewesen war. Damals hatte er das Evangelium nicht mit gewaltigen Worten oder philosophischer Weisheit verkündigt, sondern auf eine ganz schlichte Art und Weise. Denn es sind nicht hohe Worte oder wortwörtlich überlegene Worte, die Glaube und Gehorsam hervorbringen. Es war auch nicht die Absicht des Apostels gewesen, als ein faszinierender Redner andere in den Bann zu ziehen. Vielmehr hatte er in seiner Predigt bezeugt, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, am Kreuz für die Sünden aller zugrunde gegangen ist. Anders ausgedrückt: Paulus hatte den Menschen in Korinth und natürlich auch anderswo das Leiden Christi oder, wie er es im ersten Kapitel nennt, das Wort vom Kreuz verkündigt. Und diesem Wort traut der Apostel grundsätzlich alles zu. Ich persönlich bin übrigens davon überzeugt, je mehr wir meinen, die Anstößigkeit, die mit der Botschaft vom Kreuz verbunden ist, abschwächen oder umdeuten zu müssen, desto wirkungsloser wird unsere Predigt. Denn letztlich zeigen wir damit, dass wir dem Wort Gottes nicht allzu viel zutrauen. Paulus dagegen weiß: Von dem ungeschmückten Bericht über das Leben und Sterben Jesu geht eine einzigartige Kraft aus. Eine Kraft, die Menschenherzen bewegen kann. Und Paulus weiß auch, dass der Weg ins Innerste der Menschen nicht über den Verstand, sondern über ihr Herz führt. Vers 3, weiter schreibt Paulus: Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Ich bin der Meinung, dass wir die Schwachheit, die Furcht und das große Zittern nicht gleich auf den Gemütszustand des Apostels übertragen sollten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er hier seinen körperlichen Zustand beschreibt. Mit dem Begriff Schwachheit könnte demnach ein körperliches Unvermögen, vielleicht sogar eine Krankheit gemeint sein. Möglich ist aber auch, dass Paulus zum Ausdruck bringen möchte, ich bin nichts weiter als ein schwacher Mensch, der niemanden zum Glauben bekehren kann. Das kann nur Gott. Mit dem nächsten Begriff, Furcht, ist gewiss nicht gemeint, dass Paulus vor den Korinthern Angst hatte, als er ihnen das Evangelium verkündigte, sondern gemeint ist sozusagen ein Erschrecken vor der Größe der Aufgabe, davor, mit Menschenzungen das Wort vom Kreuz verkündigen zu sollen. Und auch das große Zittern, das in Vers 3 erwähnt wird, ist wohl als ein Schaudern vor der Größe der Aufgabe zu verstehen und hat etwas mit der Gottesfurcht zu tun. Im Matthäusevangelium wird Ähnliches über Jesus im Garten Gethsemane berichtet. Dort heißt es, und Jesus fing an zu trauern und zu zagen. Also, in Schwachheit, mit Furcht und mit Zittern richtet Paulus seinen Dienst aus. Und nicht er hat damit irgendeine Wirkung unter den Korinthern erzielt, sondern wenn sich Menschen bekehrt haben, dann geschah dies allein durch den Geist und durch die Kraft Gottes. Weiter argumentiert Paulus, Vers 4, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Noch einmal betont Paulus nachdrücklich, wie er das Evangelium damals bei seinem ersten Besuch in Korinth verkündigt hat. Es waren keine Worte, die die Hörer mitgerissen und dadurch überrumpelt hätten. Auch von einer philosophisch brillanten Beweisführung oder besonders tiefschürfenden Gedanken kann nicht die Rede sein. All das wäre aus der Sicht des Apostels menschliche Weisheit gewesen, die das Wort vom Kreuz unnötig überdeckt und ihm einen Teil seiner Kraft nimmt. Dabei beschreibt der griechische Begriff, der in Vers 4 für überredende Worte verwendet wird, etwas sehr Positives, nämlich die höchste Kunst der Beredsamkeit. Ja, bei den Griechen galt diese Art von Überredungskunst, die nur wenige Menschen beherrschten, als eine göttliche Gabe. Aber ein Zeuge Jesu will nicht überreden und er will seine Zuhörer nicht manipulieren, sondern er will mit seinem Zeugnis dem Geist Gottes den Weg bereiten, damit seine umwandelnde Kraft am Menschen wirksam werden kann. Ich komme nun zu Vers 5. Hier nennt Paulus nun den Grund, warum er das Wort vom Kreuz stets auf eine so schlichte Art und Weise verkündigt. Nämlich, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also, gerade weil die Form und der Inhalt von Paulus' Worten für griechische Ohren wenig beeindruckend, kaum mitreißend, sondern sogar töricht geklungen haben, erweist sich in ihrer ungeheuren Wirksamkeit die Kraft Gottes. In Wirklichkeit gründete nicht Paulus die Gemeinde in Korinth, sondern Gottes Geist hat die Menschen in die Nachfolge gerufen. Und der Apostel war sozusagen nur ein Werkzeug in Gottes Hand. In meinen Augen ist es wirklich ein Wunder, dass sich Gott zu dem schlichten, in Furcht und Zittern ausgerichteten Wort seiner Boten bekennt und dass er dadurch Menschen rettet. Aber es ist eben nicht menschliche Kraft und menschliche Überzeugungskunst, die den Glauben bewirken, sondern, so steht es im ersten Kapitel des Epheserbriefes, wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Zurück zum zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Dort erreichen wir nun Vers 6. Paulus schreibt, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Die Weisheit und die Vollkommenen, die diese Weisheit verstehen, beide Begriffe sind sowohl der griechischen Philosophie als auch der christlichen Gnosis zuzuordnen. Gnosis bedeutet eigentlich Gotteserkenntnis. Doch es gab Leute, die behaupteten, diese Gotteserkenntnis sei nur durch ein mystisches Geheimwissen zugänglich. Dieser Auffassung widersetzt sich der Apostel Paulus. Die Botschaft des Evangeliums wird zwar nicht von jedem verstanden und angenommen, aber sie ist keinesfalls mit dem angeblichen Geheimwissen der sogenannten Gnostiker vergleichbar. Und häufig öffnet Gott ausgerechnet ganz einfachen Menschen das Ohr, die nach menschlicher Einschätzung mit der Weisheit Gottes überfordert sein müssten. Ja, Gott macht sie zu Vollkommenen, die zur Überraschung der Philosophen und Gnostiker das Evangelium verstehen und annehmen. Ein Christ ist demnach sozusagen ein Wissender, ein Eingeweihter, eben ein Vollkommener. Ein Vollkommener zu werden im Sinne des Apostels Paulus bedeutet aber nicht in erster Linie, ein Gelehrter der Heiligen Schrift zu werden oder sich weise Gedanken zu machen. Sondern wieder geht es um etwas ganz Schlichtes. Im Römerbrief, Kapitel 8, drückt Paulus es so aus. Denn diejenigen, die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Jesus immer mehr gleich werden, darauf kommt es an. Was das bedeutet, kann man sogar einem Kind klar machen. Allerdings, Selbstsucht, Ehrsucht und Spaltungen in der Gemeinde laufen dem Jesus ähnlich werden zuwider. Deshalb bezeichnet Paulus die Christen in Korinth am Anfang von Kapitel 3 als unmündige Kinder. Dagegen sind bei Paulus solche Gläubigen Vollkommene, die sich in allen Situationen des Lebens auf das Wort Gottes hin ausrichten, die gehorsam den Willen Gottes tun und so dem Geist Gottes Raum geben. Vollkommene sind demnach nicht perfekte und nicht allwissende Christen, sondern völlig vom Herrn abhängige Gläubige. Ich komme zu Vers 7. Weiter schreibt Paulus, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Ist die Weisheit Gottes also ein Geheimnis? Ja, aber eben nicht so, wie sich das viele Menschen zur Zeit des Apostels Paulus vorgestellt haben. Philosophische Kenntnisse oder das Geheimwissen der Gnostiker sind dazu nicht notwendig. Ebenso wenig ein Hochschulstudium oder ein Doktortitel. Worauf es allein ankommt, dass Gott seine Weisheit, die im Geheimnis verborgen ist, den Menschen zugänglich macht, indem er sich ihnen offenbart. In einem Gebet Jesu, das im Matthäusevangelium wiedergegeben ist, kommt das zum Ausdruck. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Im Zentrum steht der Heilsplan Gottes, der bereits vor aller Zeit von Gott beschlossen wurde. Auch in Vers 8 unseres Bibeltextes geht es weiterhin um die Weisheit Gottes, ich zitiere, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die Herrscher dieser Welt haben sich der Botschaft des Evangeliums nicht geöffnet. Sie haben festgehalten an ihrer Macht, an ihren Programmen und an ihren Plänen gegen Gott. Als Beispiel sei Pontius Pilatus genannt, der Jesus einst gefragt hat, was ist Wahrheit? Dieser Mann hat Jesus trotz seiner persönlichen Begegnung mit ihm nicht erkannt, sondern verkannt. Hätte er ihn als Sohn Gottes und als Erlöser erkannt, hätte er sich entschiedener für ihn eingesetzt. Vers 9. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die göttliche Weisheit, wonach das Heil Gottes in Jesus Christus kommen wird, war bereits im Alten Testament in Form von Verheißungen vorhanden. Im gerade vorgelesenen Bibelvers bezieht sich Paulus auf ein Wort aus dem Jesaja-Buch und kombiniert es mit Anklängen an einen Vers aus dem Richterbuch. Ihm geht es darum, aufzuzeigen, dass durch das Leben und Sterben Jesu sowie durch seine Auferstehung letztlich ein göttlicher Vorsatz in Erfüllung gegangen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben. Das ist es, was kein Auge gesehen hat, was sich keiner jemals vorstellen konnte. Und kein Ohr hat es gehört, weil es im Grunde unvorstellbar ist, dass Gott die Welt durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. So steht es jedoch sinngemäß im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. In unserem Bibeltext schreibt Paulus weiter, Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Wie also kommt es unter uns Menschen zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit und Weisheit? Wie erkennt man in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, den Herrn der Herrlichkeit? Paulus antwortet im Prinzip so, wie Jesus einst zu Petrus sprach: Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Entsprechend erklärt der Apostel Paulus in unserem Bibeltext: Uns aber hat es Gott offenbart. Gott selbst hat durch seinen Geist den Christen in Korinth, wie auch den Christen in ihrer und meiner Gemeinde, seinen Heilswillen dargelegt. Er hat das verborgene Geheimnis des göttlichen Liebesplanes aufgedeckt. Die Erkenntnis der Weisheit Gottes ist allein deshalb möglich, weil Gott sich zu erkennen gibt, weil er uns in sein Herz sehen lässt, weil er sich uns Menschen bekannt macht. Im Unterschied zu anderen Religionen wird hier eine wichtige biblische Grundwahrheit ausgesprochen, nämlich, dass wir Gott erkennen können, weil er sich uns zu erkennen gibt. Nicht menschliche Erkenntniswege führen zu Gott, wie es andere Religionen lehren, sondern Gott offenbart sich in seinem Sohn. Ja, der Geist Gottes lässt uns in Gottes Herz sehen. Der Geist erforscht alle Dinge, schreibt Paulus, er ergründet selbst die Tiefen der Gottheit. Gott kann nur durch Gott erkannt werden. Weiter mit Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Ist es nicht so, dass wir manchmal schon Probleme damit haben, uns selbst und unsere inneren Beweggründe zu erkennen? Manchmal erschrecken wir auch vor uns selbst, wenn sich irgendwelche Abgründe in uns auftun, die wir uns nicht erklären können. Die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis ist manchmal nur sehr schwach ausgeprägt. Um wie viel weniger gelingt es uns, Gottes Wesen und seine Beweggründe zu verstehen? Paulus sieht in der menschlichen Unfähigkeit, sich selbst unverfälscht wahrzunehmen, eine Parallele zur Gotteserkenntnis. Das heißt, der menschliche Geist ist dazu unfähig, Gott zu erkennen. Nur der Geist Gottes kann uns dazu verhelfen. Und mit dieser Aussage erteilt Paulus zugleich allen anderen Wegen, um zur Gotteserkenntnis zu gelangen, seien sie philosophischer oder religiöser Art, eine Absage. Vers 12. Weiter schreibt Paulus: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Bis auf den heutigen Tag bekommt man immer wieder nahegelegt, dass man Gott erkennen könne, wenn man nur den eigenen Geist schärft und sozusagen nach Gott Ausschau hält. Ja, Jesus selbst hat einmal gesagt: Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Aber das setzt ohne Zweifel voraus, dass Gott sich finden lassen will und dass er sich den suchenden Menschen offenbart. Wir haben den Geist Gottes empfangen, schreibt Paulus sinngemäß, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Mit dem Wörtchen »wir« meint er sich selbst, sowie die Christen in Korinth, letztlich aber alle Glaubenden zu allen Zeiten. Vers 13. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Die Botschaft von der Rettung des Menschen steht für den Apostel Paulus im Zentrum seiner Verkündigung und im Zentrum seiner ganzen Missionstätigkeit. Doch diese Botschaft stammt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und es ist der Geist Gottes, von dem Paulus gelehrt wurde. Auch die Christen in Korinth haben die Botschaft des Evangeliums letztlich auf diesem Wege empfangen. Der Dienst des Apostels war dabei eigentlich nur Nebensache. Zumal der Geist Gottes derjenige ist, der die Botschaft des Evangeliums erst richtig begreifbar macht. Deshalb schreibt Paulus in Vers 14: Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Von sich aus kann kein Mensch die Dinge Gottes verstehen oder annehmen. Er ist ein natürlicher Mensch, und das heißt, er lebt aus dem, was er in sich hat, und da ist nichts Gutes. Also, wer etwa auf den viel zitierten gesunden Menschenverstand baut, oder wer auf seine Lernfähigkeit setzt, der wird scheitern. Denn, so drückt Paulus es aus, der natürliche Mensch kann es nicht erkennen. Es ist nicht einmal der böse Wille des Menschen oder sein trotziges Nein, sondern er kann nicht. Dem natürlichen Menschen ist es einfach nicht möglich, den Geist Gottes zu vernehmen. Dahinter steckt eine erschreckende Tragik. Sie ist eine Folge der Sündenverfallenheit des Menschen. Das biblische Menschenbild zerstört hier alle Illusionen. Unser Leben als natürlicher Mensch steht unter dem unerbittlichen »Ich kann nicht«. Wir können Gott von uns aus nicht erkennen, trotz aller Anstrengungen. Denn es muss geistlich beurteilt werden, so Paulus. Das, was uns Gottes Geist lehrt, das muss vom Geist Gottes erschlossen werden. Und das ist dann auch das Wunder, dass Menschen unter dem verkündigten Wort Gottes vom Geist Gottes lebendig gemacht werden. Nur das geistgefüllte Evangelium schafft sich seine Hörer. Der Geist Gottes tut dann das Herz auf. Vers 15. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selbst von niemandem beurteilt. Mit dem geistlichen Menschen meint Paulus denjenigen, der vom Geist Gottes vom Tod zum Leben erweckt wurde. Einem solchen Menschen ist der Zugang zur Weisheit Gottes geöffnet worden. Der geistliche Mensch beurteilt alles oder, wie man aus dem griechischen Originaltext übersetzen könnte, er ergründet und erforscht alles und hat die Fähigkeit, Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden und zu beurteilen. Im Gegensatz dazu, so schreibt Paulus, wird der geistliche Mensch von niemandem beurteilt. Das heißt, er steht in königlicher Freiheit von menschlichen Meinungen und braucht sich ihnen nicht zu unterwerfen. Denn er weiß, er wird allein von seinem Herrn beurteilt. Und nun der letzte Vers aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 2. In Vers 16 schreibt Paulus, »Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn.« Aus dem bisher Gesagten zieht Paulus die Konsequenz, dass er nur dem geistlich gesinnten Menschen tatsächlich den Sinn Christi beimisst. Nur er entspricht in seiner Art dem Willen Gottes. Nur er ist so, wie Gott sich die Menschen wünscht. Der geistlich gesinnte Mensch ist nicht aus sich selbst heraus so, sondern weil er durch Gottes Geist zu einem solchen Menschen gemacht wurde. Etwas Ähnliches hat bereits das Volk Israel zur Zeit des Alten Testaments erlebt. Denn Gott ließ durch die Propheten sein Heil für Israel ankündigen, obwohl dieses Volk eigentlich nur Unheil und Bestrafung verdient hätte. Doch Gott handelt in der Freiheit seines Erbarmens. Ihn vermag niemand einzuschätzen und zu unterweisen, wie Paulus es ausdrückt. Deshalb sollten wir auch nicht versuchen, Gott durch unsere Gebete gewissermaßen mit Regieanweisungen zu bombardieren. Wir aber haben Christi Sinn, schreibt Paulus ganz am Ende von Kapitel 2. Denn der Geist Gottes macht die Glaubenden zu Menschen, die Gott in seinem Wesen erkennen und die die Botschaft des Evangeliums für sich angenommen haben. Und das, obwohl sie selbst nicht perfekt und fehlerlos sind. Lob und Tadel, Ermutigung und Zurechtweisung wechseln sich in Kapitel 3 des 1. Korintherbriefes ab. Ganz einfach deshalb, weil Paulus die Missstände bei den Korinthern nicht kleinreden, sondern seine Glaubensgeschwister zu Veränderungen bewegen will. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.